die Lieder, die wir gesungen haben, und auch Sabines Hinführung hat uns ja schon so sehr in so einen frommen Flow mit hineingenommen. Ich muss euch da jetzt aber erst einmal rausreißen aus dem frommen Flow und euch zurückführen zu Spiegelei und Pizza. Wir beginnen ganz materialistisch, und auch wenn das für viele Fromme überhaupt nicht mehr denkbar ist, rein materialistisch zu denken, muss ich trotzdem und will ich mit euch mit einem Gedankenspiel beginnen. Was würdet ihr kaufen, wenn ihr unglaublich reich wärt? Und bitte, nein, jetzt nicht antworten, dass ihr das dann Dirk und Amrei spenden würdet. Nee, wir sind jetzt wirklich ganz materialistisch. Also ihr habt alles Geld der Welt. Was kauft ihr? Gute Winterjacke. Super. Porsche für deine Frau, das ist super. Ich hätte das Beispiel nämlich gebracht, wenn ihr jetzt von euch nichts kommt, aber ich würde keinen neuen Porsche kaufen. Die sind mir dann doch zu sehr testosteronmäßig. Ich hätte einen so spätestens, ich glaube so 70er-Jahre-Baureihe, das wäre so meins, und alles, was älter ist, mit so einem schönen Lenkrad, das würde ich tatsächlich kaufen. Oder der Jochen mag es mir verzeihen, ich würde den echten Schwenki würde ich austauschen gegen ein Max Liebermann Ölgemälde. Was würdet ihr kaufen?
Ein Ferienhaus an der Nordsee.
Oh, sehr schön. Ferienhaus an der Nordsee. Ja, Götz, was kaufst du? Wow, cool. Aber das ist auch schon wieder fast fromm, ne? Tischtennisplatte für die Stadtmission. Aber gut, ja. Noch ein paar sehr egoistische und sehr materialistische Wünsche. Ich merke schon, ihr seid zu sehr im frommen Flow drin, ihr traut euch nicht so richtig, aber es ist wichtig für die Predigt. Spürt mal so in euch hinein, wenn ihr es nur nicht traut, euch zu laut zu sagen, das ist auch nicht so schlimm. Bitte? Ein Jaguar, was? Ita? Okay. Okay, super. Also, dann machen wir dann so gemeinsame Ausfahrten, ne? Oh, klasse, über die Lindemannsruhen so, ai, wie schön. Noch ein paar? Reisen, sehr schön. Wo geht's hin? Ganz weit, super, sehr gut. Noch ein paar Schätze, ja? Ein E-Bike, ja, da kann man auch ordentlich Geld ausgeben für, wenn man was Ordentliches will, jawohl. Ja. Super. Sehr gut. Ich glaube, für so eine Software kann man auch einiges Geld ausgeben. Sehr gut. Also so eine Simultanübersetzungssoftware in alle Sprachen der Welt und wahrscheinlich auch noch von der Bedeutung her übersetzen, ne? Dass du es nicht nur verstehst, rein akustisch, sondern auch weißt, was er will, er dir denn inhaltlich damit sagen. Super, ja, das ist gutes Geld. Noch ein letztes. Oh, das ist auch ganz toll. Also 2 Jahre unterwegs, sehr gut. Silvia, da kommen wir aber mit unseren Oldtimern nicht mit, gell? Das ist dann doch ein bisschen zu unbequem. Die Bibel kann tatsächlich, erzählt die Bibel auch von Schätzen. Die Bibel erzählt beispielsweise von dem einen, der war das berufsmäßig, der war Perlenhändler, der hat nichts anderes gemacht, als auf der ganzen Welt umherzureisen, um zu gucken, wo es denn da die kostbarsten Perlen gibt. Und dann findet er eines Tages tatsächlich eine Perle, die von der Qualität, von der Schönheit, von der Kostbarkeit alles übertrifft, was er sich jemals nur so gedacht hat. Und er hatte garantiert schon einige Berufsjahre auf dem Buckel und wusste, was gute Qualität ist. Und was macht dieser Perlenhändler? Er verkauft alles. Alles, was er hat, um diese eine Perle zu besitzen. Und die andere Geschichte, die Jesus in dem gleichen Zusammenhang erzählt, geht von einem, der spazieren geht, da irgendwie in der Vorderpfalz oder auch im Pfälzerwald, der läuft über einen Acker, denkt an nichts Böses und stolpert tatsächlich über den größten Schatz seines Lebens. Also entweder so eine Software, die dann schon da fertig auf dem Acker liegt oder irgendwie eine große Reise oder... Ja gut, der Porsche wird dann da wahrscheinlich ein bisschen versteckt stehen und der Liebermann ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen verdreckt. Also über sowas stolpert er drüber. Und was macht er? Er macht das, was wir alle machen würden. Er guckt, dass er das Ding in Sicherheit bringt. Das, bevor er nicht den Acker gekauft hat, weil damit, dass er dann den Acker gekauft, gehört ihm auch der Schatz. Guckt, dass er den also ordentlich versteckt, den Schatz, geht los, verkauft alles, was er hat, um diesen einen Schatz, diese zweijährige Rundreise, diese Tischtennisplatte, die Winterjacke, die ist mir ein bisschen zu, also das passt nicht so ganz rein mit der Winterjacke, aber es gibt ja auch sauteure Winterjacken, also vielleicht passt es dann doch rein, um diesen einen Schatz zu erlangen. So erzählt es die Bibel. Ihr könnt euch denken, dass wir nachher da nochmal drauf zurückkommen. Jetzt zuerst aber zu unserem Predigttext, der gerne eingeblendet werden darf. Und ich danke der Sabine, dass sie ihn schon mal gelesen hat. Ich hatte sie darum gebeten, weil ich mit euch so vorgehe, wie ich es öfter mal mache. Ich lese ihn nicht ganz runter, sondern an den Stellen, an denen es mir wichtig ist, mit euch drüber zu sprechen, da halte ich dann einfach inne. Darum war es mir wichtig, dass ihr den im Vorfeld schon mal gehört habt. Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Da müssen wir jetzt gar nicht groß drüber reden. Wichtig ist nur für uns zu wissen, die in Samarien, das waren nicht gerade die tollsten Leute. Also das war vielleicht sowas wie, ich weiß nicht, Grünstadt Nord oder ich weiß es jetzt nicht, ob man das überhaupt noch so sagen darf, das weiß ich ja gar nicht. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, was halt eben nicht so toll ist. Also das war's dann. Und ich erwähne das aus dem Grund, weil es nämlich nachher um den Samaritaner geht und weil es nämlich darum dann geht. Als er dort, Vers 12, als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung 10 Aussätzige. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, mich hat das irgendwie gleich an unsere Corona-Zeit erinnert. Ne? Also ich meine, wir mussten zwar nicht rufen Aussatz, das mussten wir nicht, aber dieses schicke Wort vom Social Distancing, das haben wir doch alle noch so sehr im Kopf, oder? Und von daher können wir es uns, wer hätte das gedacht, dass wir uns das jemals wirklich vorstellen können, aber jetzt können wir es uns vorstellen, wie das gewesen sein muss. Jesus geht also auf dieses Dorf zu und diese 10 Männer sind natürlich nicht im Dorf wegen des Social Distancings, sondern die stehen außerhalb des Dorfs und lungern da einfach so rum und rufen Aussatz. Und spätestens seit Corona können wir uns vorstellen, wie es diesen Menschen gegangen sein muss. Wir können uns vorstellen, was das an Aussatz mit sich brachte. Also nicht nur rein dieses Physische, nicht nur, dass die Menschen Wunden hatten, nicht nur, dass die Menschen infizierte Wunden hatten, nicht nur, dass diese Menschen keinen Zugang zur Medizin hatten, nicht nur, dass es klar war, die werden irgendwann da elendig dran verrecken, also es gibt halt niemanden, der sich drum kümmert. Nicht nur das, aber dieses Ausgesetztsein, dieses distanziert sein, das kann sich jeder vorstellen, der mal distanziert sein musste in diesen Wahnsinnsjahren, die wir uns hinter uns gebracht haben. Unser Au-pair-Mädchen hat im Schwesternwohnheim gelebt in der Zeit und war an Corona erkrankt. Und klar haben wir das alles ganz toll gemacht und haben für Social Distancing gesorgt und deshalb musste dieser Arme in ein Hotelzimmer umziehen und hat Pizza und Spiegelei 3-mal am Tag unten durchgeschoben gekriegt. Social Distancing. Und ich frage mich manchmal, und ich denke, auch viele von euch werden sich das fragen, nicht nur das Virus hat uns viel angetan. Wir haben uns mit unseren Umgangsregeln auch viel angetan. Also ein Blick darauf, wie es denen wohl gegangen sein muss. Sie hatten nichts mehr. Wir hatten dann wenigstens noch Spiegelei und Pizza und unsere Krankenversicherung und Zugang zur Medizin. Das hatten die alles nicht. Es war klar, sie konnten eben nicht zusammen sein mit ihren Familien. Sie konnten eben nicht ihrem Beruf nachgehen. All das war weg. Und weil Sabine auf die Krankheit hingewiesen hat, wichtig, aber da gehe ich heute jetzt nicht so drauf ein, die Juden damals haben diesen Aussatz, ob damit Lepra gemeint ist, weiß man ja zu Recht, ist ja auch wurscht, nicht als eine physische Krankheit betrachtet. Für sie war das was Kultisches. Und das hat natürlich nochmal viel schwerer gewogen, ja, wenn ich also nicht nur krank bin, sondern wenn ich damit auch noch irgendwie kultisch belastet bin. Das ist was, was uns natürlich dankbarerweise ein bisschen fremd ist. So, jetzt kommt also Jesus dahin. Es ist, die Geschichte spielt im dritten Wirkungsjahr Jesus und von daher war der natürlich wahnsinnig bekannt. Und sie fanden das natürlich einen irren Glücksmoment, dass da dieser Jesus vorbeikommt. Und von daher ist es logisch, dass die alle brüllen wie am Spieß. Herr, hab Mitleid mit uns. Meister, hab Mitleid mit uns. Und ich mag die Formulierung vom Mitleid. Sie könnten ja auch rufen, Meister, mach uns gesund. Aber die Formulierung, hab Mitleid mit uns, ist für mich eine umfassendere Formulierung. Sie nimmt nämlich nicht nur dieses physische Leiden in den Blick, sie nimmt nicht nur diese infizierten Wunden in den Blick, dieses stinkende, eitrige, verstellte Gesicht in den Blick, sondern sie nimmt die ganze Tragik der Krankheit mit in den Blick. Eben das ausgegrenzt sein, das nicht wissen, wie geht's denn zu Hause meiner Frau und den Kindern, von was werden die denn jetzt leben? Dieses Nicht-Wissen, wie soll es denn überhaupt weitergehen? Dieses an nichts und an gar nichts mehr teilhaben dürfen, all das nimmt es in den Blick. Sie waren ausgegrenzt und totgeweiht. Und ich habe im Internet nachgeguckt, weil ich mir es schon dachte, es ist tatsächlich so, dass die Medizin und die Psychologie weiß, dass diese psychischen Schmerzen, diese psychischen Langzeitfolgen, die wir mit uns schleppen in einer physischen Krankheit, dass die oft sehr viel länger noch nachwirken als die Krankheit eigentlich dann selbst. Und darum ist die Bitte um Mitleid meines Erachtens mehr als nur die Bitte um Gesundwerden. Die Bitte um Mitleid ist meines Erachtens die Bitte um schau mich an, schau mir ins Herz, schau wie schwer ich trage an der Situation. Schau, wie gebrochen mein Herz ist in Anbetracht all dessen, was da passiert. Sieh dir meine Seele an. Und wir können uns damit hineinnehmen, weil wir alle solche Gebete und solche Momente kennen. Und klar ist es, Jesus sieht sie an. Jesus sieht ihnen ganz tief ins Herz. Er sieht, wie gebrochen das ist. Und von daher finde ich es total folgerichtig, Vers 14, dass Jesus eben nicht mit seiner typischen, vielleicht auch nicht typischen Rückfrage antwortet, ja, was soll ich dir jetzt tun? Das kennen wir ja so von ihm, ne, dass er erstmal lang um den heißen Brei redet, als zum Potte zu kommen. Nein, ich finde es sehr, sehr folgerichtig, dass Jesus in Anbetracht all des Leids, das er da sieht, gleich in zehnfacher Ausführung nichts anderes sagt als Vers 14, geht und zeigt euch den Priestern. Und hier nochmal der Einhak, also dass sie sich den Priestern zeigen, ist tatsächlich dem geschuldet, dass es eine kultische Verunreinigung ist. Und es hat dann natürlich gesagt, geht zu Dr. Pohl, der solle mal nachgucken, ob wieder alles in Ordnung ist. Aber nee, es geht hier um was Kultisches. Was fällt euch auf bei diesem Vers 14? Er sah sie an und sagte, geht und zeigt euch den Priestern und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Was fällt euch auf? Okay, ja, das fällt auf. Was fällt noch auf? Ich frage mich, die hatten offensichtlich keine vorwitzige Anja mit in der Gruppe. Weil die wäre nämlich nicht gegangen. Die hätte als erstes mal gefragt, ja Jesus, Moment mal, wann kommt es denn dann mit der Heilung? Passiert es dann unterwegs oder die hätte vielleicht gefragt, ja, was sollen wir denn dann, wir gehen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, man ist ja froh, man hat ja, das ist ja ein Notnagel, ja, also ich hätte auch nicht gesagt, was soll denn der Käse, aber ich hätte zumindest mal gefragt, was, Jesus, was sollen wir denn dem Priester sagen, wann die Heilung eintritt? Ich finde es absolut nicht selbstverständlich, dass die einfach gehen. Was kann man denn daraus ableiten, dass die überhaupt keine komisch irritierten oder provokanten oder sonst wie Nachfragen stellen? Was kann man daraus ableiten? Vertrauen? Und was kann man daraus ableiten, wenn die Jesus vertrauen? Das waren offensichtlich gläubige Menschen. Also, so wie wir Glaube definieren als ein Festhalten an etwas, was wir nicht sehen und dennoch glauben, das ist doch nichts anderes als die Halleluja-Geschichte von 10 gläubigen Menschen. Und sie gehen. Vers 15, eine Seite bitte weiter. Einer von ihnen, als er es merkte, wann und wo, wissen wir nicht, kam zu Jesus zurück und rief: Dank sei Gott. Dank sei Gott. Und dieser Mann: Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und Vers 16, und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Dass der Samaritaner war, ist das Topping in der Geschichte. Da gehe ich nachher nochmal kurz drauf ein. Jesus aber fragte, Vers 17, sind nicht 10 Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Vers 18, kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und wir sind am Kernpunkt der Geschichte angelangt. Der Kernpunkt der Frage ist nämlich tatsächlich, oder die Kernfrage ist tatsächlich die: Warum dreht der um? Worum geht's hier? Und einen Hinweis darauf, worum es hier geht, können wir dann erahnen, wenn wir uns vorstellen, in welchem Tonfall Jesus diese Frage stellt. Sind nicht 10 Menschen geheilt? Wo sind die anderen 9? Ich bin mir nämlich sicher, dass Jesus nicht mit stolz geschwellter und überlegener Brust und erhobenem Zeigefinger fragte: Wo sind jetzt eigentlich die anderen? Was ist denn das hier eigentlich für eine Show? Wieso bist nur du da? Ich glaube eben nicht, dass Jesus da so ein bisschen die beleidigte Leberwurst war und jetzt einfach mal uns allen so zukünftig mitgeben sollte: Also wenn man was kriegt, dann sagt man schön brav Danke hinterher, gell? Nur, dass ihr das wisst. Ich bin mir sicher, es geht hier nur vordergründig um Dankbarkeit. Ja, na klar geht es um Dankbarkeit. Aber das ist meines Erachtens nicht der Kern der Geschichte. Und nochmal kurz zu dem Tonfall. Ich glaube, dass Jesus das mit einem ganz, ganz traurigen, mit einem ganz bedauernden Tonfall gesprochen hat. Weil er sich wirklich die anderen 9 vermisst. Wie viele Leute sind wir denn heute hier? Was denkt ihr denn? Jochen, kannst du schon mal kurz gucken? Was werden wir denn sein heute? 50, gut. Wir sind 50 hier und dann gehen wir mal davon aus, im Schnitt gucken unsere Gottesdienste online immer so 30, 40 Leute, und weil ich im Rechnen nicht so der Held bin, gehe ich mal von 100 Leuten aus. Dann kann ich besser das mit den Prozenten, dann kriege ich es besser hin. Diese Geschichte dient ja natürlich uns, es ist ja klar. Und wenn wir uns da jetzt mit hineinnehmen, dann ist es tatsächlich so, dass von diesen 100 90 nicht zurückkommen und 10 zurückkommen. Das sind wir. Da werde ich gleich auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Es muss tatsächlich so sein, dass dieser eine, dass 10 von uns mehr entdeckt haben muss. Denn dass er mehr entdeckt haben muss, sehen wir dann, wenn wir einen Vers weitergehen und uns den Vers 19 angucken. Da antwortet Jesus nämlich nach dieser Frage: Wieso kommst denn nur du, wo sind denn die anderen? Da antwortet Jesus nämlich dem Mann: Steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Also es geht nur vordergründig um die Heilung, es geht eigentlich um Rettung. Und was mir wichtig ist, ist, dass wir in den Blick nehmen, dass die 9, die nicht zurückgekommen sind, dass die 90 von uns, die nicht umkehren, dass die gute Gründe hatten. Es ist mir ganz wichtig, jetzt nicht irgendwie so schwarz-weiß zu machen und zu sagen, ah ja, das sind halt die Schlechten und die anderen sind halt die Guten. Die hatten gute Gründe, das muss man sich vorstellen. Die waren von Aussatz befreit worden. Das, was die wollten, war nicht in die erste beste Kneipe gehen und einfach einmal heben, weil es ja so super ist, dass man wieder gesund ist. Die wollten garantiert als allererstes mal zurück zu ihrer Frau und zu ihren Kindern und wollten sagen, Mensch, guck hin, es gibt mich wieder, ich bin gesund. Die Neuen, die nicht zurückgekehrt sind, die hatten gute Gründe, nicht zurückzukehren. Das waren ganz angesehene Menschen, wie ihr und wie ich. Da waren Ärzte darunter, die endlich wieder an ihre Stelle zurück wollten, die dahin wollten, wo sie eingesetzt wurden von Gott. Das waren Rechtsanwälte, die einen ganz besonderen und ganz herausgehobenen Job hatten und die endlich wieder ihrem Job nachgehen wollten. Das waren Mitglieder des Bezirksgemeinschaftsrates, die wussten, gleich ist die Sitzung, ich gehe da mal noch hin, um dann an Gottes Reich weiterzubauen. Das sind die Neuen, die nicht zurückgekommen sind. Das sind keine undankbaren und oberflächlichen Leb-in-den-Tag-hinein-Typen. Nein, die hatten gute Gründe. Es muss also etwas mehr geben, warum dieser eine trotzdem umgekehrt ist. Und ich glaube, das, warum er trotzdem zurückgekehrt ist, das, was ihn hat bewegt, eben nicht zu seiner Frau, eben nicht in die Sitzung, eben nicht an seinen Beruf zurückzukehren, ich glaube, das ist das, was dieser Perlenhändler mit der Perle gefunden hat. Ich glaube, das, was dieser eine gefunden hat, ist dieser Schatz auf dem Acker, ist dieser Oldtimer, ist diese Wahnsinnsreise, ist diese unglaubliche Software, ist dieses unwahrscheinlich schöne Ölgemälde, ist die neue Wirklichkeit, ist Gottes Himmelsreich. Ich glaube, dass in dieser Begegnung mit Jesus, in diesem Angesehenwerden von ihm, in diesem Angerührtwerden von ihm, in diesem Erkennen, den ich da vor mir habe, das ist der lebendige Gott. In diesem Erkennen, da ist jemand, der mich in meinem tiefsten Innersten berührt. Ich glaube, in diesem Erkennen hat dieser eine gemerkt, dass alles andere, und sei es noch so wichtig, und sei es noch so legitim, und sei es noch so gut, dass all dieses andere trotzdem nur zweitrangig ist. So sehr wir zu allem Recht uns darum bemühen, gesund zu bleiben, so sehr wir uns zu allem Recht uns dafür einsetzen, unseren Platz in der Gesellschaft einzunehmen, so sehr wir zu allem Recht uns darum bemühen, ein gutes und anständiges Leben zu führen, ist es meines Erachtens, und das ist das, worum es in diesem Text meines Erachtens geht, nicht das Vorrangigste. Ich glaube, das Vorrangigste ist die Begegnung mit Jesus. Und ich glaube, er begegnet uns da am allertiefsten, wo wir am allertiefsten lebendig sind. Und ich glaube, wir sind da am allertiefsten lebendig, da, wo uns unser Herz hinträgt, auf Reisen, in der Begegnung mit anderen Menschen, mit einem schnöden Oldtimer unterwegs. Und ich glaube, dass es diese Kombination ist zwischen der Begegnung mit Jesus und unserem aller lebendig sein. Und darum geht es vorrangig eben nicht um die Heilung, es geht um das Lebendigsein. Und ich denke, dass wir Menschen hier in unserer westlichen Welt da ganz viel verloren haben. Ich glaube, wir haben gelernt, dass es wichtig ist, dass wir unsere Lebensläufe einteilen nach all dem, was erstrebenswert ist. Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, möglichst alt zu werden. Wir haben gelernt, dass das Leben dann am besten zu verstehen ist, wenn man es irgendwie darstellen kann. Am besten auf so einem DIN-A4-Blatt. Aber ich glaube, bei all diesem im Hamsterrad leben, bei all dem seinen Weg gehen, bei all dem seinen Dienst tun, passiert es uns nur allzu leicht, dass wir unsere Lebendigkeit verlieren. Und ich denke, dass es im Inneren darum geht. Und ich glaube, dass es das ist, was Jesus mit Rettung meint. Denn Geht es euch nicht auch so, wie es mir immer wieder geht, dass ich merke, dass ich eigentlich vor mir selbst gerettet werden muss? Dass ich merke, dass ich vor dem gerettet werden muss, was ich denke, was richtig ist, was ich denke, was gut ist, was ich denke, was die anderen meinen, was ich doch jetzt mal bitte tun sollte. Ich denke, wir müssen gerettet werden von unserem gutbürgerlichen Leben, von unserer kleinkarierten Angst vor unseren falschen Vorstellungen, unserer Schuld und unserer Verfehlung. Und ich glaube, dass diese Rettung die Person Jesu Christi ist. Und ich glaube, dass es das ist, was der eine gemerkt hat. Und darum entlässt uns dieser Predigttext und diese Predigt heute Morgen mit zweierlei. Zum einen entlasse ich euch mit einem Zuspruch. Jesus ist der, der eure Herzen sieht. Jesus ist der, der nicht nur eure äußeren Verwundungen sieht. Jesus guckt ganz tief hinein und hat Mitleid. Und echtes Mitleid, kein arrogantes von oben betüttelt werden, das kennen wir, das braucht kein Mensch. Da fühlt man sich nur noch mieser. Aber echtes Mitleid, das ist was unglaublich Wohltuendes und das habe ich in den letzten Wochen und in den letzten Monaten gerade hier sehr stark erfahren. Es tut gut. Und das ist das, was Jesus tut, mitleiden. Aber stärker noch, und ihr zwei dürft jetzt, wenn ihr wollt, auf die Bühne schon mal kommen, stärker noch bringt dieser Text hier eine Herausforderung und eine Frage mit sich. Nämlich, wer wirst du sein? Wer bist du? Bist du einer der Neun? Bist du der, der weiter an seinem Lebenslauf arbeitet? Bist du der, der guckt, dass er ein ordentliches Leben führt? Ein gut bürgerliches Leben führt? Bist du der, der weitermacht mit seinem Hamsterrad, weil es halt so ist? Oder bist du einer, bist du in unseren Dimensionen gerechnet, bist du einer der 10, der merkt, da ist mehr. Da gibt's was. Da ist die Welt groß, die will entdeckt werden. Da gibt's Amerika, da kann man mal von oben bis unten hindurchfahren. Da gibt's die Möglichkeit, eine ganz lange Reise zu machen. Da gibt's Fahrzeuge, mit denen macht das unglaublich Spaß, durch die Welt zu fahren. Bist du der, der nachspürt, der seinem Herzen und seinen innersten Sehnsüchten Raum gibt und der sich genau an der Stelle von Jesus berühren lässt. Er sieht die Wunden, er heilt unser Herz, er beugt sich in unsere Not herab und er trocknet unsere Tränen ab, das werden wir gleich singen. Aber mehr noch, wenn wir ihn erkennen als den, der sich mit uns lebendig macht, dann erklingt unser Lob und steigt wie auf Höhen auf und gleitet hin zu Jesu Herzen und antwortet Jesus, oh, wie wunderbar bist du.